Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Russland sind heute auch die beiden letzten Mitglieder der Punkrockband Pussy Riot freigekommen. Die Frauen bewerteten ihre vorzeitige Haftentlassung als PR-Maßnahme von Präsident Putin vor den Olympischen Winterspielen in Sotschi. Maria Aljochina und Nadezhda Tolokonnikova hatten 2012 mit ihrer Gruppe in einer Moskauer Kirche einen Protestsong gegen Putin gespielt. Dafür waren sie zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt worden.
Siegerpose. Russland ohne Putin, ruft Nadezhda Tolokonnikova, als sie ihre ersten Schritte in die Freiheit macht. Von Reue und Resignation keine Spur. Es geht um Zukunftspläne und internationale Politik. Diese Amnestie ist nur eine Show vor Olympia. So sehr wollen sie verhindern, dass die europäischen Länder unser Olympia boykottieren. Eine Frau, die vor kurzem noch durch einen Hungerstreik entkräftet war, will sich in die Arbeit stürzen. Ihr erstes Ziel, sich für die Rechte ihrer Mitgefangenen einsetzen. Tausende Kilometer entfernt in Nischni Nowgorod war ihre Gefährtin, ebenfalls junge Mutter, wenige Stunden zuvor schon frei. Ich hatte vor, mich zu weigern, freigelassen zu werden, erzählt sie den Journalisten. Aber dann ist ein Befehl der Lagerverwaltung gekommen. Juli 2012. Die Aktivistinnen werden zu 2 Jahren Strafkolonie verurteilt wegen Rowdytums und Verletzung religiöser Gefühle. Der Hintergrund? Dieses Musikvideo. Mit einem umstrittenen Punk-Gebet in der Moskauer Erlöserkathedrale hatte Pussy Riot die Herrschaft Wladimir Putins in Frage gestellt und der Kirche vorgeworfen, aus dem Glauben ein Geschäft zu machen. Tolokonnikova wird zunächst in Sibirien bleiben. Sie und ihre Gefährtin Aljochina wollen hier über ihr Engagement für Menschenrechte beraten. Kaum sind sie frei, provozieren sie erneut und prangern die Schikanen im russischen Strafvollzug an. Im Westen sind die Pussy Riot-Frauen Stars. Die Russen lässt aber ihre Freilassung kalt. Hier gab es von Anfang an kaum Verständnis für deren Aktionen.
Ausführliche Porträts der beiden freigelassenen Pussy Riot-Mitglieder finden Sie auf tagesschau.de. Verteidigungsministerin von der Leyen hat ihren ersten Truppenbesuch genutzt, um den Soldaten Verbesserungen zu versprechen. In Afghanistan sagte sie mit Blick auf Kritik an der Ausrüstung, die Soldaten müssten gut geschützt sein, damit sie ihre Aufgaben auch gut wahrnehmen könnten. Das Bundeswehrlager in Mazar-i-Sharif war das erste Ziel der Ministerin nur wenige Tage nach ihrer Vereidigung.
Minenexplosion, 3 Verletzte, schnelle Bergung. Eine Übung vor den Augen von Ursula von der Leyen am 2. Tag ihres Afghanistan-Besuches. Anschläge sind Alltag hier am Hindukusch. Die Ministerin ist angekommen in der harten Realität des Landes. Ihr sei klar geworden, wie ernst die Sicherheitslage sei.
Ich weiß, dass sie im Süden und Osten anders ist. Das hat auch seine historisch gewachsenen Gründe. Aber deshalb unterm Strich ist es eine fragile Lage.
Ein anderes heikles Thema, die Ausrüstung der Bundeswehr. Deshalb schaut sich Ursula von der Leyen die Waffensysteme genau an. Am Material dürfe nicht gespart werden, sagt sie. Es ist ihr erstes konkretes Versprechen an die Soldaten.
Das Wichtigste ist der Mensch. Und nicht die Frage der Materialkosten, sondern das Material muss so gut sein, dass der Mensch, die Menschen, die hier arbeiten, auch geschützt sind. Das ist meine Hauptaufgabe.
Auch heute ausführliche Gespräche mit den Soldaten. Die Menschen, die hier ihren Dienst tun, müssten im Mittelpunkt stehen. Das kommt an.
Es ist gut, dass sie auf uns Soldaten persönlich zugegangen ist, hat uns gleich die Hand geschüttelt. Es war sehr persönlich.
Das gibt auch, sag ich mal, eine gewisse Basis des Vertrauens. Dass sie sich dafür interessiert, dass er nach so kurzer Zeit im Amt schon hier runterkommt.
Sie habe viele interessante Anregungen erhalten, lautet das Fazit des ersten Truppenbesuchs der neuen Ministerin. Auf Ursula von der Leyen wartet viel Arbeit, denn schon im Januar müssen das letzte Afghanistan-Mandat und die Nachfolgemission der NATO vorbereitet werden.
Knapp eine Woche nach der Vereidigung des neuen Bundeskabinetts liefern sich Union und SPD erste Wortgefechte. Es geht um den gesetzlichen Mindestlohn, das zentrale Projekt der Sozialdemokraten. CSU-Chef Seehofer fordert, bei der geplanten Lohnuntergrenze müsse es Ausnahmen geben, zum Beispiel für Saisonarbeiter, Praktikanten und Rentner. Aus der SPD hieß es dazu, ohne die Vereinbarung zum Mindestlohn gäbe es die Große Koalition nicht.
Ganz friedlich hatten sich die Koalitionspartner in die Festtage verabschiedet, doch jetzt schwelt der erste Streit. Beim Mindestlohn müsse es Ausnahmen geben, betont die CSU. Man stehe zwar zum Koalitionsvertrag, aber...
Ich stehe auch dafür und mit mir die CSU, dass wir all diese Regelungen, die wir jetzt machen, nicht auf Kosten der Beschäftigten machen, dass keine Arbeitsplätze in großem Stil verloren gehen dürfen.
Deshalb fordert die CSU Ausnahmen für ehrenamtliche und für saisonale Kräfte wie Erntearbeiter. Tatsächlich sind diese Gruppen auch im Koalitionsvertrag als Sonderfälle erwähnt. Doch die CSU will mehr und mit ihr die CDU.
Ich kann mir vorstellen, dass wir beispielsweise für Rentner, die sich ein Zubrot verdienen wollen, Ausnahmen machen. Ich kann mir vorstellen, dass wir das für Auszubildende machen und natürlich auch für Praktikanten.
Doch bei Studenten oder Rentnern will die SPD nicht mit sich reden lassen. Der Mindestlohn müsse allgemein gelten.
Dafür ist die SPD angetreten. Das steht im Vertrag. Da sind auch Sachen drin, die uns nicht so gut gefallen, aber wir halten uns auch an den Vertrag. Das gilt dann auch für die CSU. Manchmal brüllt der bayerische Löwe ein bisschen laut, aber am Ende wird trotzdem der Vertrag eingehalten.
Laut Vertrag soll die fixe Lohnuntergrenze von 8,50 Euro spätestens in 3 Jahren gelten.
Die Union stichelt und obwohl die Ausnahmen, die sie ins Spiel bringt, überschaubar sind, geht die SPD erwartungsgemäß auf die Palme. Kein Wunder ist der Mindestlohn doch ihr Prestigeprojekt. Der vorweihnachtliche Konflikt zeigt, wie empfindlich die Koalitionspartner trotz aller Harmoniebekundungen sind.
Russland beteiligt sich an der Zerstörung der syrischen Chemiewaffenbestände. Das Verteidigungsministerium in Moskau hat in der vergangenen Woche 75 Lastwagen per Flugzeug nach Syrien gebracht, wie der zuständige Minister mitteilte. Mit den Lastern sollen die Chemiewaffen, die in verschiedenen Depots lagern, eingesammelt und nach Latakia transportiert werden. Die USA wollen dann die gefährlichsten Kampfstoffe auf einem Spezialschiff vernichten. Die anhaltende Gewalt im Südsudan alarmiert die internationale Gemeinschaft. UN-Generalsekretär Ban will dem Sicherheitsrat vorschlagen, die Blauhelmtruppen in dem afrikanischen Land zu verstärken. Die EU gab heute 50 Millionen Euro frei, um die Not der Flüchtlinge zu lindern. Mindestens 100.000 Menschen, so schätzen die Vereinten Nationen, sind inzwischen vor dem Machtkampf auf der Flucht. Schutz suchen sie vor allem auf UN-Stützpunkten wie hier in Juba. Die Zahl der Toten soll sich auf mehr als 1.000 erhöht haben.
In der thailändischen Hauptstadt Bangkok haben oppositionelle Demonstranten die Registrierung von Parteien für die im Februar geplante Parlamentswahl behindert. Die Regierungsgegner hatten die Eingänge zu einem Stadion blockiert, in dem sich die Kandidaten in Wahllisten eintragen sollten. Vertretern von 9 Parteien gelang es dennoch, sich in die Listen einzuschreiben. Andere wichen auf eine nahegelegene Polizeiwache aus. Die Opposition fordert den Rücktritt der jetzigen Regierung von Yingluck Shinawat und will erst nach politischen Reformen eine Neuwahl.
Der Apple-Konzern hat sich mit dem weltgrößten Mobilfunkanbieter auf den Vertrieb seiner Smartphones in China geeinigt. Nach Angaben des iPhone-Herstellers sollen seine neuesten Modelle ab Mitte Januar beim Netzanbieter China Mobile erhältlich sein. Mit der Vereinbarung erhält Apple Zugang zu 750 Millionen Kunden in China. Die Volksrepublik ist für das Unternehmen der zweitwichtigste Markt nach den USA.
3 Monate nach der Landtagswahl in Hessen haben CDU und Bündnis 90 Die Grünen ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. CDU-Ministerpräsident Bouffier sagte, die Rückendeckung in beiden Parteien für diese ungewöhnliche Verbindung sei Vertrauensvorschuss und Verpflichtung zugleich. Der künftige Wirtschaftsminister der Grünen, Al-Wazir, bezeichnete das Vertragswerk als gute Chance für praktisches Regierungshandeln. Die Vereidigung des neuen Kabinetts ist für den 18. Januar geplant. Dann wird erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik ein Flächenland von einem schwarz-grünen Bündnis regiert.
Staatliche Krankenhäuser dürfen weiterhin Subventionen aus Steuergeldern erhalten. Das Landgericht Tübingen entschied heute, dass Städte und Kreise weiter Zuschüsse zahlen können, wenn ihre Kliniken in finanzielle Schieflage geraten. Hiergegen hatten die Betreiber privater Kliniken geklagt, weil sie in der bundesweiten Praxis einen Verstoß gegen EU-Wettbewerbsregeln sehen.
Das Kreisklinikum Kalf-Nagold ist ein öffentliches Krankenhaus und es schreibt rote Zahlen. 2012 betrug das Minus mehr als 6 Millionen Euro. Der Landkreis Kalf hat diesen Fehlbetrag ausgeglichen mit Steuergeldern. Die privaten Klinikbetreiber haben darum geklagt. Sie fühlen sich benachteiligt durch die öffentlichen Zuschüsse für die Konkurrenz.
Der Versorgungsauftrag ist identisch und insofern darf es auch keinen zusätzlichen Zufluss von Mitteln geben, die nur einem kleinen Teil von Krankenhäusern in einer insgesamt schwierigen wirtschaftlichen Situation zufließen. Das verzerrt den Wettbewerb.
Das Tübinger Landgericht sah das aber anders. Das Europarecht erlaube solche staatlichen Beihilfen, solange es um Daseinsvorsorge geht, also um Fälle von öffentlichem Interesse. Und das sei hier der Fall. Der Landkreis Kalf hatte argumentiert, dass öffentliche Kliniken anders nicht zu finanzieren seien. Schließlich müssten diese Krankenhäuser auch eine breite Grundversorgung anbieten.
In der Regel haben die Privathäuser auch nicht 365 Tage, 24 Stunden rund um die Uhr eine Notfallversorgung. Das ist, was teuer ist. Aber das wollen wir unseren Patientinnen und Patienten im ländlichen Raum auch bieten. Weil der ländliche Raum soll nicht abfallen gegenüber den Ballungsräumen.
Der Fall hat grundlegende Bedeutung, denn die Finanzierung öffentlicher Krankenhäuser läuft bundesweit meist nach dem gleichen Muster. Rechtskräftig ist das Urteil aber noch nicht. Die Privatklinikbetreiber prüfen, ob sie Berufung einlegen.
Nach 2 Jahren Verzögerung kann die Bahn jetzt mit einer Verstärkung ihrer ICE-Flotte rechnen. Das Eisenbahnbundesamt ließ die modernen Hochgeschwindigkeitszüge 9 Typs für den Verkehr in Deutschland zu. Der Hersteller Siemens hatte mit erheblichen Pannen kämpfen müssen. Unter anderem gab es Probleme mit der Zugsteuerung. Inzwischen sind 4 von 16 bestellten ICE ausgeliefert.
Einen Tag vor Heiligabend haben etwa 15.000 Besucher die traditionelle Weihnachtsvesper vor der Dresdner Frauenkirche gefeiert. Die Veranstaltung gilt als bundesweit größter regelmäßiger Gottesdienst unter freiem Himmel. Sachsens Ministerpräsident Tillich erinnerte in seiner Rede an das Schicksal von Flüchtlingen, die häufig unter Lebensgefahr ihre Heimat verließen. Man müsse kein Christ sein, um das Recht auf Asyl für wichtig zu halten, so Tillich.
Helmut Schmidt, Sozialdemokrat und Altbundeskanzler, feiert heute seinen 95. Geburtstag. Er will ihn ganz ruhig in seinem Haus in Hamburg-Langenhorn begehen. Nach wie vor mischt sich Schmidt in aktuelle politische Debatten ein, auch wenn seine Kanzlerschaft schon vor mehr als 30 Jahren endete. Bundespräsident Gauck bescheinigte Schmidt in einem Glückwunschschreiben Tugenden wie Unabhängigkeit des Geistes, Mut und Pflichtbewusstsein.
So gratuliert Hamburg heute seinem Ehrenbürger. Der zieht sich am Geburtstag zurück. Einen offiziellen Empfang wird es erst im Januar geben. Vor kurzem gewährte Schmidt der ARD diesen privaten Blick in sein neues Leben an der Seite von Ruth Lohr. Sie habe ihn ins Leben zurückgeführt, sagt er, nach dem Tod seiner Frau Loki, um die er noch immer trauert.
Ich rufe sie manchmal im Halbschlaf. Oder wenn ich morgens aufwache. Und dann kommt mir zu Bewusstsein, sie ist nicht mehr da.
68 Jahre waren sie verheiratet. Für den ARD-Film spricht Schmidt mit dem Journalisten Giovanni Di Lorenzo über Privates, ebenso wie über Politik. 1962, während der Flutkatastrophe in Hamburg, profiliert Schmidt sich als Krisenmanager. Der Beginn einer steilen politischen Karriere, die ihn 1974 ins Kanzleramt führt.
So wahr mir Gott helfe.
Überschattet werden Schmidts Kanzlerjahre durch den RAF-Terror. Als Arbeitgeberpräsident Schleyer entführt wird, bleibt er hart. 1982 verlässt ihn der Koalitionspartner FDP. Schmidt muss sein Amt abtreten an Helmut Kohl. Mit 95 Jahren ist Schmidt heute noch immer ein geschätzter Kommentator, für viele eine moralische Instanz.
Als wer oder was möchten Sie in Erinnerung bleiben?
Als jemand, der seine eigenen Aufgaben erkannt und sie so dann erfüllt hat.
Aus Sicht vieler Deutscher ist ihm das gelungen.
Mehr über den Altkanzler können Sie heute Abend um 21.45 Uhr sehen. Das erste zeigt die Dokumentation Helmut Schmidt – Lebensfragen.
In weiten Teilen Kanadas und im Nordosten der USA hat ein Wintersturm das öffentliche Leben zeitweise zum Stillstand gebracht. Wie hier in Toronto waren zahlreiche Straßen unpassierbar. Mindestens 7 Menschen kamen bei wetterbedingten Unfällen ums Leben. Fast 1,5 Million Haushalte waren stundenlang ohne Strom und Heizung. Weiter südlich, an der Ostküste in New York, konnten die Meteorologen dagegen einen winterlichen Wärmerekord von plus 21 Grad Celsius registrieren.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 24. Dezember.
Das Orkantief bei Schottland lenkt außergewöhnlich milde Luft zu uns. In der Nordwesthälfte sorgt es außerdem für unbeständiges und sehr windiges bis stürmisches Wetter. Heute Nacht fällt im Emsland und in Schleswig-Holstein zeitweise Regen. Richtung Südosten ist es zum Teil klar. An Donau und Bodensee bildet sich gebietsweise Nebel. Der kann sich morgen längere Zeit halten. Sonst gibt es in der Südosthälfte eine Mischung aus Sonne und Wolken. Über den Westen und Nordwesten breitet sich Regen aus. Der Wind weht in tieferen Lagen im Süden schwach bis mäßig, sonst frisch bis stark. Im Norden und Westen zum Teil mit schweren Sturm, an der Nordsee und auf den Bergen auch orkanartigen Böen. In der Nacht am Niederrhein 9, an den Alpen minus 4 Grad. Morgen bei Nebel an der Donau 3, sonst verbreitet mild, bis zu 15 Grad im Südwesten. Am ersten Weihnachtstag in weiten Landesteilen dichte Wolken und zeitweilig Regen, von den Alpen bis zur Lausitz und später auch im Nordwesten meist trocken. Am zweiten Feiertag vor allem im Süden Regen, oberhalb von 700 Metern zunehmend Schnee. Freitag erst ruhigeres Wetter, später im Westen und Nordwesten auffrischender Wind und neuer Regen.
Thomas Roth ist um 23.15 Uhr für Sie da mit diesen Tagesthemen. Trotz Putins Gnade, Pussy Riot wollen weiter kämpfen und trotz Bürgerkriegs, Christen in Syrien feiern Weihnachten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.